Denken Sie auch schon oder immer noch darüber nach, was künstliche Intelligenz für Sie tun kann oder wie Sie künstliche Intelligenz in Ihrem Unternehmen einsetzen können? Ja, einige ganz, ganz interessante praktische Anwendungsfälle, wie man sich identifiziert und wie sie implementiert werden können, hat mir mein heutiger Gast verraten. Gleich nach der Intro geht's weiter. Felix Golenko von Daten sind Chefsache. Was heutzutage nicht alles über künstliche Intelligenz oder AI geschrieben wird und gesagt wird, geredet wird, ja, welche Möglichkeiten das bietet, welche neue Geschäftsfelder dadurch möglich sind, wie viele Leute dadurch ersetzt werden, welche andere Branchen außer Marketing, die, wo die Firmen schließen müssen und so weiter und so weiter. Das ist eine Seite. Die zweite Seite ist aber das typisch, was ich an eine Konversation gestern hatte mit einem von meinen Freunden, der Geschäftsführer einer mittelständischen Beratungsfirma ist. Und ich habe ihm die Frage gestellt, du, was macht ihr denn mit AI? Da sagt er, oh, interessant, dass du da fragst, wir überlegen gerade. Ja? Und das ist ja meine Erfahrung, wenn ich mit den Führungskräften aus dem Mittelstand spreche und das Thema AI anspreche, dann heißt es, wir überlegen gerade. Und viele überlegen das schon seit ein paar Jahren und ich fürchte, einige werden das noch ein paar Jahre überlegen. Außer, die kriegen jetzt ein paar Ideen, weil ich nämlich einen Gast zu dieser Podcast-Episode eingeladen habe, der nicht nur überlegt, sondern seinen Kunden auch dabei hilft, die richtigen, wichtigen Use Cases in Kontext von KI zu identifizieren. Aber nicht nur das, er hilft Ihnen, das auch zu implementieren. So, lange Rede, kurzer Sinn. Herzlich willkommen, Markus Weber.
Hallo Felix, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich habe mich wahnsinnig gefreut auf diese Episode, weil, sagen wir so, ich habe ja, mein Thema sind Daten, da kommen wir gleich dazu, und AI, was ist ja AI, Big Data und Machine Learning. Ne? Also es geht, bei AI geht es letztendlich fast nur um Daten, natürlich in anderen Formen. Und da kommen wir auch dazu. Aber Markus, zuerst, wenn du Daten sind Chefsache hörst, welche Gedanken löst das in deinem Kopf aus?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich die absolut beste Überschrift, die man eigentlich bei künstlicher Intelligenz schreiben kann. Denn ohne die richtigen Daten kann die KI nichts anstellen und mit richtig guten Daten kann sie extrem viel anstellen. Und weil KI eigentlich, wenn richtig eingesetzt, immer den Kern eines Unternehmens mit den Geschäftsprozessen verändern kann und verbessern kann und viel Produktivität und Effizienz mit reinbringen kann, ist natürlich genau die Qualität der Daten essentiell. Und genau aus dem Grund werden ja auch die Daten häufig dann als das Öl des nächsten Jahrhunderts bezeichnet. Insofern absolut genau richtig.
Okay. So, du hast jetzt mit dem Thema schon seit einiger Zeit zu tun. Was war denn für dich, was und wann war der Auslöser dafür, dass du dich angefangen hast, mit AI zu beschäftigen?
Also ich beschäftige mich eigentlich schon sehr lange insgesamt mit Technologien und auch in der Forschung. Aber vor, was waren das, etwa 10 Jahren, habe ich irgendwann auf YouTube mal eine Vorlesung gesehen über künstliche Intelligenz. Damals war das alles noch viel einfacher, noch viel kleiner und die war aber so beeindruckend, dass mich das irgendwie gepackt hat. Und dann habe ich mich immer mehr eben in diese Technologien und die Algorithmen eingearbeitet, was damit gemacht werden kann. Und ja, irgendwann dann 2017 bis 2020 kamen dann die Sprachmodelle hinzu und das Ganze wurde nochmal viel, viel spannender. Und vor ja ziemlich genau einem Jahr habe ich festgestellt, dass zwar alle von KI reden, aber so richtig niemand weiß, wie es eigentlich funktioniert. Und vor allem, es ist zwar eine Technologie, aber eigentlich ist es nur ein Werkzeug. Und ich muss ja immer dieses neue Werkzeug jetzt in bestehende Unternehmensprozesse mit integrieren und dann alles entsprechend anpassen.
Ja, das werden wir uns mal anschauen, Markus. Aber was mich interessieren würde, hast du alleine angefangen oder hast du dir irgendwie Berater, Coaches, Trainer oder so dazugeholt?
Nein, ich habe tatsächlich selber angefangen. Also ich habe, ja, wie auch bei vielen anderen Technologien, man findet inzwischen sehr, sehr viel im Internet, auch über YouTube, über Vorlesungen, über auch Literatur, viele Papers etc. Und weil ich eben das ingenieurswissenschaftliche Arbeiten gewöhnt bin, habe ich mich da einfach eingearbeitet. Und dann selber angefangen, etwas damit zu programmieren, hier und da mal einen kleinen Use Case ausprobiert und festgestellt, das macht richtig Spaß, da kann man richtig was mitmachen.
Was musstest du denn alles lernen?
Ich hatte zum Glück schon umfangreich Wissen über Numerik, über High-Performance-Computing etc., wie Grafikkarten funktionieren, wie alle diese Möglichkeiten funktionieren, auch wie Infrastruktur oder Server-Infrastruktur heutzutage funktioniert in dem modernen Umfeld mit der Cloud und so weiter. Das heißt, eigentlich hinzugekommen ist tatsächlich nur die Algorithmen der KI selber. Okay. Die sind aber doch etwas abstrakt, weil ja eben man programmiert ja nicht methodisch, das sind die Regeln, sondern eigentlich hat man die Daten und man weiß, was rauskommen soll und irgendwie soll dann was dazwischen passieren. Okay. Das ist eigentlich so diese grundlegende Veränderung in der Denkweise, dass man eigentlich gar nicht genau weiß, warum irgendwas passiert, aber am Ende soll was rauskommen.
Ja, wenn du jetzt auf die letzten Jahre so zurückblickst, gab es so Momente, wo du dir Hilfe wünschen würdest, aber du sie nicht bekommen hast? Was für Hilfe hättest du dir gewünscht?
Also ich glaube, das, was jetzt gerade alles so passiert, dass eben richtig coole Tools entwickelt werden, auch für die Entwickler, da hätte ich mich gefreut, wenn es das schon früher gegeben hätte. Und aber das ist so ein Kreislauf. Also beispielsweise der Co-Pilot, ne? Wenn es den schon vor 10 Jahren gegeben hätte, wäre das alles viel schneller gewesen.
Okay, da kommen wir noch dazu. Das ist ein genau. Riesenthema. Ne? Da kommen wir noch dazu. Was war denn bis jetzt auf deine Reise am schwierigsten? Was waren so die größten Herausforderungen, mit denen du konfrontiert warst?
Ja, am schwierigsten ist eigentlich immer wieder, sich ins Gedächtnis zu rufen, dass die meisten Leute noch ganz am Anfang stehen bei KI. Das heißt, ich bin natürlich schon in der ganzen Technologie schon viele Jahre mit drin. Das heißt, für mich ist das alles nichts Neues. Aber ich muss mir dann doch immer wieder ins Gedächtnis rufen, mein Gegenüber ist eben nicht so weit. Mein Gegenüber weiß eben nicht, warum die gewissen Algorithmen bei Sprachmodellen zu diesen Ergebnissen führen etc. Sondern das muss man dann irgendwie erklären mit anderen Wegen und viel einfacheren Wegen. Und aber am Ende ist ja genau das, was eben auch die Beratung dann ausmacht.
Okay.
Also das ist ja eigentlich auch genau der Kern, dass man da dann vor allem am Anfang das richtige Wissen übermittelt, was auch für eine Entscheidungsfindung nötig ist.
Ja, stellt jetzt so ein bisschen vor, deine Firma, was ihr eigentlich macht, was ihr tut, und dann kommen wir noch zu ein paar Fragen dazu.
Also im Wesentlichen, die ersten Schritte sind eigentlich immer einmal zu schauen, wie funktioniert in einem Unternehmen der Kern des Unternehmens, nämlich die Geschäftsprozesse. Welche der Geschäftsprozesse können eigentlich automatisiert werden? Wo macht es Sinn? Und wie kann das dann möglichst gut in längere automatisierte Prozessketten verknüpft werden?
Okay.
Ein sehr einfaches Beispiel wäre die Kundenkommunikation. Ich habe eine E-Mail-Adresse für einen Service, für eine Hotline, und da kommen E-Mails rein. Dann brauche ich erstmal einen Mitarbeiter, der die einmal durchliest. Um was geht es bei der E-Mail überhaupt? Ist es eine Beschwerde? Ist es eine Preisanfrage? Ist es eine Adressänderung etc.? Dann muss die E-Mail noch immer häufig weitergeleitet werden an einen anderen Mitarbeiter, der eben für die Region zuständig ist, der für die Technik zuständig ist etc. Es müssen Daten ergänzt werden und so weiter. Mhm. Und mit den Sprachmodellen kann man jetzt genau das automatisieren, eben dieses Textverständnis, sind die Daten vollständig, um was handelt es sich, und das dann kombinieren mit anderen Informationen aus ERP, CRM etc. und die gesamte Kette dann automatisieren, sodass eigentlich nur am Ende, wenn alle Daten da sind, der Sachbearbeiter sich dann um den Inhalt kümmern muss. Und das kann sehr, sehr viel Zeit vor allem sparen und beim Kunden natürlich dann auch Wartezeit reduzieren.
Und was ist jetzt in dem Kontext, was ihr jetzt so einem Unternehmen als Produkt oder als Dienstleistung anbietet?
Also die zunächst einmal ist es einfach diese Beratung, welche Prozesse am besten funktionieren und dann mit welchen Lösungen ich da am nächsten komme. Jetzt sehen wir natürlich, dass gerade der Bereich hochdynamisch ist und quasi das, was vor einem halben Jahr noch undenkbar war, plötzlich Standard ist. Und genauso können wir natürlich auch in die Zukunft extrapolieren, weil ja klar ist, dass gewisse Dinge jetzt gerade schon in Entwicklung sind und dann möglich sind. Das heißt, man muss sich so ein bisschen, Strategie klingt immer ein bisschen hochtrabend, aber ein bisschen einen Fahrplan überlegen, was will ich denn machen, wo will ich hin und was kann ich damit als ersten Schritt machen, so dass ich auch sehr zeitnah schon erste Produktivitätssteigerungen und vor allem erste Lerneffekte habe. Kommt es bei den Kunden gut an, kommt es bei den Kunden nicht gut an, kommt es bei den Mitarbeitern an, wo fehlt es noch bei den Skills, bei den Mitarbeitern etc.
Okay.
Und am Anfang steht natürlich immer so die Frage, dass man erstmal ein bisschen eine Infrastruktur aufbauen muss, also quasi so ein RPA-System beispielsweise, Robotic Process Automation, um überhaupt diese Prozesse verknüpfen zu können beispielsweise.
Okay.
Oder ein eigenes Sprachmodell im Unternehmen oder dass man die rechtliche Fragen erstmal abklären muss. Also der erste Schritt ist meistens der wichtigste, um genau diese Fragen zu klären. Und danach kann man dann wirklich schrittweise den Automatisierungsgrad erhöhen.
Jetzt, also in meinem Bereich BI ist es schon in der Regel so, dass unsere Kunden oder potenzielle Kunden mindestens eine Ahnung haben oder teilweise in vielen Fällen sogar ziemlich genau wissen, was sie haben wollen. Und wir kommen dann ins Spiel und helfen denen, das auf die effektivste Art und Weise umzusetzen. Jetzt kann ich mir aber in deinem Bereich vorstellen, dass in vielen Fällen die Leute nicht mal ahnen, was alles möglich ist. Wie gehst du da vor? Wie erleuchtest du sie dann?
Also das ist tatsächlich sehr unterschiedlich, muss ich sagen. Es gibt Unternehmen, die haben wirklich eigentlich schon die Strategie vor Augen, was sie haben wollen. Die haben eigentlich auch schon von der Lösung gehört und es geht eigentlich dann mehr um die Umsetzung. Vor allem vor dem Hintergrund, weil natürlich in den Unternehmen, es gibt jetzt nicht den KI-Experten, der weiß, wie er eine Spezifikation für ein neues System definiert etc., hat auch nicht die Zeit dafür. Das heißt, das ist einmal dann wirklich das Fachwissen in das Unternehmen zu bringen, um eine gewisse oder eine klare Lösung dann auch schon umzusetzen. Bei anderen ist es so, die sind wirklich noch ganz am Anfang, auch von ihrer IT-Infrastruktur noch ganz am Anfang, Buchhaltung noch mit Excel oder sowas, auch das gibt's. Und da ist dann natürlich wirklich die Frage, okay, was wäre denn so die längerfristige Vision? Und dann erstmal zu zeigen, das gibt es alles. Angefangen, wie vorhin gesagt, von Kundenkommunikation bis hin zu Computer Vision Systemen für die Fertigung, für die Qualitätssicherung etc. Und dann einfach zu schauen, wo ist denn jetzt aktuell der größte Schmerz im Unternehmen? Was muss gelöst werden? Und was wären aber auch vielleicht coole neue Produkte für die Kunden, auf die anspringen könnten?
Okay.
Und das muss man dann einfach wirklich individuell mit jedem Unternehmen durchdiskutieren.
Okay, gut. Lass uns jetzt gleich jetzt darüber das Thema so ein bisschen vertiefen. Ja? Mhm. Deine Zielgruppe, auch unsere Zielgruppe, sind vor allem mittelständische Unternehmen. Dass die großen Unternehmen da natürlich schon extrem viel machen und so weiter, ist klar. Aber kannst du jetzt einfach so aus dem Nähkästchen plaudern über die paar unterschiedliche mögliche Use Cases, die gerade in mittelständischen Unternehmen anfallen? Entweder du hast sie schon konzipiert und implementiert mit deinem Team oder für die du weißt, dass die einfach sinnvoll wären. Jetzt einfach so, frei von der Leber, ein paar Sachen mit uns teilen.
Ja, also bei vielen Unternehmen ist es tatsächlich so, dass ChatGPT natürlich der Auslöser ist.
Ja.
Das heißt, dass erstmal Berichtsanalyse, Daten extrahieren aus Berichten oder schnell Berichte auffinden, Handbücher, passende Textstellen in Handbüchern finden, etc., dass das der Start eigentlich ist. Und das Ganze dann natürlich nicht einfach nur individuell, dass das ein Mitarbeiter macht, sondern dass es da tatsächlich einen sauberen Prozess gibt, dass es da eine saubere Vorgehensweise gibt. Und der nächste Schritt ist dann häufig tatsächlich Wissensmanagement, also ein RAG-System in dem Fall. Das heißt, dass irgendwo Dokumente oder andere Daten gespeichert werden, und die Kunden dann darauf zugreifen können. Es gibt da sehr gute Beispiele, vor allem, wenn es Richtung Normen geht oder wenn es Richtung Gesetzestexte gibt. Man spart sich da einfach sehr, sehr viel Recherchezeit.
Okay.
Das heißt, wo ist genau die Textstelle?
Genau, das würde mich jetzt interessieren. Ne? Ja, okay, fine. Es geht um Dokumentenmanagement. Aber wir Mittelständler denken halt praktisch. Ne? da interessiert mich einfach, ja, was habe ich dann davon, wenn ich mich jetzt mit AI, sagen wir so, im Kontext von Dokumentenmanagement beschäftige?
Ein ganz einfaches Beispiel, wenn es viele Prüflaborberichte beispielsweise gibt.
Okay.
Die heißen ja vielleicht immer ein bisschen anders, als man es in Erinnerung hat. Das heißt, es kann manchmal sehr lange dauern, bis man tatsächlich genau den Bericht wiederfindet, weil man einfach nur weiß, ich hatte da mal vor zwei Jahren so einen Fall, da ging es um das und das. Aber was war denn das nochmal genau? Und dann weiß man nicht genau das Schlagwort. Also das Problem ist ja genau der Unterschied. Bei einer Google-Suche brauche ich genau das Schlagwort. Und wenn ich das nicht weiß, werde ich den Bericht niemals finden.
Okay.
Oder ich brauche ein passendes Schlagwort. Okay. Das darf natürlich auch nicht so allgemein sein, weil wenn ich jetzt da nur nach Test suche, dann finde ich alle Testberichte. Das bringt mir auch nicht wirklich was. Und bei den Sprachmodellen ist es eben so, dass die den Text, die Sprache selber tatsächlich verstehen. Das heißt, auch ähnliche Texte, die so nicht direkt was mit der Frage zu tun haben, werden dann gefunden und werden dann als Lösung präsentiert.
Okay.
Und wenn ich dann direkt eine Frage dazu habe, dann kann mir eben auch gleich eine Antwort formuliert werden. Das heißt, ich muss gar nicht erst einen langen Bericht durchlesen, um dann eine Frage zu bekommen und das Ganze, eine Antwort zu bekommen. Und das Ganze wird umso interessanter, je länger und je umfangreicher die Berichte sind, beispielsweise.
Okay.
Ein 200 Seiten Finanzbericht, den habe ich dann eben in Sekundenschnelle durchgearbeitet, wo beispielsweise Argumente für steigende Gewinne oder sowas drinstehen.
Also, es liegt an der Hand, ich spare mir die Zeit. Ne?
Genau.
Aber das ist wahrscheinlich nicht das Einzige, ne? Weil wenn ich jetzt da so drüber nachdenke, was du dann auch gesagt hast, ja, AI hilft mir nicht jetzt nur bestimmte Themen in Dokumenten zu finden, sondern wenn ich dann irgendwelche Fragestellung habe, hilft mir auch Antworten zu formulieren. Habe ich das richtig verstanden?
Ganz genau. Ja, okay. Ganz genau.
Gut.
Und ich kann quasi dann darauf aufbauend als nächsten Schritt mir kleine Pipelines, nennt man das, oder kleine Tools bauen, die mir dann schon vorgefertigte Berichte erzeugen. Ich habe beispielsweise einen großen Finanzbericht von 200 Seiten und ich möchte den nach gewissen Kriterien durchsuchen und kann mir dann auf einen 100 Wort langen Bericht zusammensetzen lassen, der das Ganze zusammenfasst unter gewissen Gesichtspunkten, als Beispiel.
Ja gut, jetzt sind wir wieder bei Zeitersparnis, aber indirekt, also nicht indirekt, sondern direkt sehe ich auch, also wenn ich in der Vergangenheit oder Gegenwart, falls ich das noch nicht habe, dann diesen Bericht schreiben muss, dann muss ich das entweder selbst machen, sprich Zeit. Ja? Wenn ich das aber nicht selbst machen kann, dann muss ich jemanden dazu holen, möglicherweise externen, sprich nicht nur Zeit, sondern auch Geld.
Genau.
Also spare ich mir dann, argumentiere ich da richtig oder bin ich da falsch?
Ja, also ich würde sagen, das hängt ein bisschen vom Bereich ab. Bei rechtlichen Themen beispielsweise, natürlich kann mir so eine KI gewisse Argumente liefern, ob was funktioniert oder nicht. Ja. Aber es ist natürlich am Ende keine rechtsverbindliche Antwort.
Ja.
Aber ich kann mir natürlich einen ersten Überblick verschaffen. Oder einfach mal Pro- und Kontra-Argumente finden oder Ähnliches. Und das kann den ganzen Prozess zumindest mal sehr stark beschleunigen. Und es hilft mir ja auch, wenn ich schon mal in irgendein Gespräch wirklich informiert gehe. Das heißt, ich habe schon mal mich genauer damit befasst, wo ich vorher selber erst die ganzen Berichte lesen müsste oder Gesetzestexte lesen müsste. Macht ja keiner.
Also finde ich cool. Also über diesen Use Case, das war bis jetzt bei mir überhaupt nicht präsent. Und genau darum geht's mir jetzt, Markus, genau solche Sachen zu identifizieren. Das mag so jetzt ein bisschen, ja, das ist nicht so viel, aber ich glaube, sag mal, wie war das, wie sagt ihr das Deutschen, Kleinvieh macht auch Mist, ne?
Ja, genau.
Gib mir mehr von diesem Kleinvieh. Welche weitere Use Cases hast du schon implementiert?
Also wie gesagt, ganz großes Thema, alles, was mit Kunden zu tun hat im Kundendialog. Das ist dann eigentlich so der nächste Schritt. Wenn ich E-Mails bekomme, ich kann beispielsweise den Kunden eine WhatsApp-Schnittstelle anbieten oder ein Webformular und kann das dann alles kombiniert an eine KI geben, die dann das aufarbeitet und darauf schon erste Antworten liefert. kann das anbinden beispielsweise an einen Kalender, dass ich auch gleich Termine mit vereinbaren kann. Oder auch so ganz einfache Sachen, dass wenn ich einen Hausmeister-Service habe beispielsweise, dass einfach ein Termin schon einmal verabredet wird, dass das Problem korrekt aufgenommen wird und dann einfach gesagt wird, okay, der Hausmeister meldet sich morgen um 14 Uhr, aber die gesamte Vorarbeit ist eben komplett automatisiert. Und das dann nicht in dem Stil, dass einfach nur irgendeine belanglose Bestätigungs-E-Mail kommt, von wegen, ja, E-Mail empfangen, aber ist halt gerade keiner da, sondern dass dann wirklich eine personalisierte Antwort kommt, die auch wirklich weiterhilft.
Okay.
Oder der als nächster Schritt dann eine KI-Telefonanlage, ein System in der Richtung, dass man also nicht so einen Sprachcomputer hat, der drücken Sie die 1 für das und das, die 2 für das und das, sondern dass das man einfach sagen kann, ich bin die KI, was ist denn dein Anliegen? Ich versuche dir mal weiterzuhelfen. Mhm. Und dass man dann einfach sehr natürlich eigentlich das Problem aufnehmen kann. Und dann geht es danach wieder genauso weiter. Dann ist einfach das Anliegen einmal bekannt und dann kann ich das wieder automatisiert weiterverarbeiten.
Okay, okay.
Und das ist jetzt alles nicht unbedingt erstmal eine Zeitersparnis, natürlich ist es das auch, aber ich kann den Service beispielsweise auch einfach 24/7 anbieten, egal wann der Mieter anruft, kann ich ihm eben einen Service anbieten und natürlich auch in jeder Sprache. Das heißt, Die Sprachmodelle sind ja insbesondere darin sehr, sehr gut, dass sie mehrsprachig sind, also dass sie quasi alle gesprochenen und geschriebenen Sprachen verstehen und auch da wieder antworten können. Und wann immer man ein größeres Publikum hat, dann ist es natürlich sehr, sehr hilfreich.
Okay, okay. Wird da, sagen wir mal, mindestens qualitativ gesehen, werden solche Services dadurch verbessert oder eher verschlechtert? Du hast ja vorher von mir gehört, also ich versuche jetzt in der letzten Zeit gar nicht mehr jetzt irgendwo telefonisch anzurufen, weil ich spreche nur mit irgendwelchen Chatbots. Am Sonntag hat mich meine Frau gebeten, die war in Not. Irgendwie durch Überflutungen gingen die Züge nicht und ob ich hier einen Flug reservieren kann, weil ihr Handy leer ist. Flug reservieren, wie geht das? Ne? Ja, okay, ich rufe mal eine, ich möchte jetzt die Airline nicht nennen, da an, lande bei einem Chatbot. Und drücken Sie jetzt das, drücken Sie jetzt jenes und so. Nach 5 Minuten habe ich aufgegeben. Also, jetzt zurück zu meiner Frage. Ist nicht die Gefahr da, dass sozusagen die Qualität von des Services durch solche Sachen leidet? Oder ganz im Gegenteil, kann ich die Qualität von Service dadurch steigern?
Also, persönlich würde ich jetzt sagen, die existierenden Sprachcomputer mit 1, 2, 3 und so weiter, schlechter geht es eigentlich nicht. Das ist so unintuitiv, man weiß nicht, wo in dem Menü man ist. Und ich hatte auch den Fall beispielsweise bei einem Autoverleiher. Da hat man sich, egal wie durch das Menü durchgekämpft, am Ende kam einfach, ja, tut uns leid, du rufst nach 17 Uhr an, ruf morgen wieder an. Ja, das hätte er auch ganz am Anfang sagen können. Genau. Das ist ja auch okay. Aber dann ruft man 5 verschiedene Nummern an und kommt immer am gleichen Punkt raus. Also insofern, glaube ich, ist da einfach nur sehr, sehr viel Potenzial nach oben. Und ich glaube, was schon oft hilft, ist, wenn man einfach nicht warten muss. Also man kennt es ja vielleicht von einer Bank oder so. Dann ruft man bei der Bank an und dann ruft man natürlich in der Mittagspause an und dann wartet man aber erstmal 20 Minuten, bis man drankommt. Mhm. Hätte ich einfach nur mein Anliegen loswerden können kurz, ich brauche ja vielleicht gar nicht sofort eine Antwort, dann wäre eigentlich das schon erledigt. Beispielsweise ich brauche irgendeine Info, ich brauche irgendwelche Unterlagen oder sowas. Das geht vielleicht auf dem Weg auch einfach schneller. Oder ich bekomme dann einfach einen Rückruf zu einem späteren Zeitpunkt. Also hängt da einfach dann sehr viel davon ab, wie man das Ganze umsetzt und nicht einfach das bestehende System adaptiert.
Ja, ich glaube, da liegt extrem viel Potenzial, da jetzt clevere Ideen, clevere Umsetzungen kommen. Da kann man die Wahrnehmung der Kunden wahnsinnig positiv beeinflussen. Ja? Und ich glaube, wir sind uns einig über diese Sprachcomputer und so, aber ich hoffe, dass das genau oder dass das eine der Bereiche ist, wo du deinen Kunden hilfst, besser zu sein, besser zu reagieren.
Auf jeden Fall, ja.
So, fällt dir noch ein oder andere Use Case ein, das du gerne teilen möchtest?
Ja, der nächste Schritt in so einem Szenario ist dann ja eigentlich, dass man jetzt nicht nur diese Erstkommunikation macht, sondern dass man das dann mit anderen Systemen beispielsweise kombiniert. Also okay. Zum Beispiel, ich kann aus anderen Datenquellen eine Fernabfrage machen zu einer Maschine oder sowas. Aha. Und damit dann auch über KI-Modelle mit Predictive Maintenance nennt sich das dann, tatsächlich vorhersagen, was an der Maschine kaputt ist oder wann an der Maschine etwas kaputt sein wird. Und kann das dann wieder kombinieren hin zu einem automatisierten Einsatz eines Technikers, zum automatisierten Bestellen von Ersatzteilen etc. Das heißt, wenn diese erste Infrastruktur mal da ist und diese Infos da sind, dann kann ich immer noch weiter, noch neue, coole Prozesse zusammen automatisieren.
Du hast jetzt schon, ja, bitte?
Und das Interessante dabei ist ja, dass die Prozesse dann eigentlich immer erstmal nur automatisiert stattfinden. Ich kann aber natürlich auch immer sagen, okay, an dem Punkt brauche ich jetzt aber einen menschlichen Sachbearbeiter, der da einmal drüber schaut. Okay. Vielleicht ein automatisierter Kostenvoranschlag für eine Autoreparatur oder sowas.
Okay.
Auch das gibt's beispielsweise schon. Ich würde dann einfach E-Mails hinschicken von dem Schaden. Ein KI-Modell kann dann abschätzen, wie groß der Schaden ist und könnte dann einem Sachbearbeiter sagen, guck mal, die Teile sind kaputt, die müssen ersetzt werden, kostet so und so viel. Bestätige aber, dass das in Ordnung ist. Und dann geht der Kostenvoranschlag wieder raus beispielsweise.
Okay, verstanden. Verstanden. Jetzt gib mir so das Gefühl, du hast schon ein paar Mal das Wort Infrastruktur in den Mund genommen. Ja? Mhm. Vorher hast du gesagt, ja, wenn man die Infrastruktur dann da hat und so, dann kann man das und das machen. Was bedeutet diese Infrastruktur konkret? Was muss man denn haben?
Das ist ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wie es bei den Unternehmen vor Ort ist. Grundsätzlich ist es so, dass heute eigentlich die meiste Software auch in der Cloud verfügbar ist. Das heißt, dass man einfach nur die entsprechenden Lizenzen haben muss, dass die jeweiligen Elemente entsprechend sauber miteinander verbunden sind, dass es datenschutzrechtlich auch abgeklärt ist, dass das alles soweit in Ordnung ist und dass man das eben einmal aufgesetzt hat.
Man kann das vielleicht vergleichen. Sprichst du da?
Beispielsweise für diese Automatisierungssoftware. Ja. Also im Prinzip ist die nichts anderes wie ein Excel-Makro. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Ja. Das erledigt gewisse Tätigkeiten, nimmt Informationen aus einem System, bearbeitet die, reicht es an ein anderes System weiter, an die KI, speichert es in der Datenbank etc.
Okay.
Da gibt es mehrere Lösungen, da gibt es auch sehr günstige Lösungen schon für kleine Unternehmen. Da muss man sich eben einmal entscheiden, was man da machen möchte. Und sobald man das hat, dann kann man da natürlich alles Mögliche damit anstellen.
Okay.
Das ist ein bisschen vergleichbar wie einmal, man muss am Anfang eben einmal Microsoft Office installieren und man muss einmal den E-Mail-Account einrichten und dann kann ich damit danach sehr viel machen. Aber das muss ich einmal machen.
Okay. Und ist das auch ein Teil von euren Services, die ihr da anbietet?
Ja, klar. Das ist natürlich so der erste Schritt, diese Infrastruktur auszuwählen, vorzuschlagen, was da genutzt werden kann und soll, wie viel das kostet, was dann auch der ROI ist, etc.
Genau. Okay. Wir haben jetzt so eher ganz AI-typischen Use Cases bis jetzt bearbeitet. Was mich jetzt aber natürlich aus meiner Perspektive, aus Business Intelligence Perspektive sehr interessieren würde, ist, was ist denn deine Meinung, wie sollen oder wie können heute AI und BI zusammenspielen?
Also ich würde fast sagen, das ist ja eigentlich einer der ursprünglichen Zwecke für KI. Genau die Trends in gewissen Bereichen zu verstehen und dann in die Zukunft zu extrapolieren oder vorherzusagen. Mhm. Und das ist jetzt in dem Sinne auch nichts wirklich Neues, sondern das wird ja auch schon seit 20, 25 Jahren gemacht. Der große Unterschied ist heute natürlich, dass einfach die Tools da sind, mit denen das viel, viel leichter geht. Und dass auch natürlich viele Unternehmen viel mehr Daten haben, die sie schon quasi von selbst in ihrem ERP und CRM etc. sammeln, auf denen dann natürlich aufgebaut werden kann. Und wenn das schlau gemacht wird, zusammen mit vielen anderen Merkmalen, kann man da natürlich, glaube ich, sehr gut beispielsweise das Kaufverhalten der Kunden analysieren und darauf anpassen. Zu welchem Zeitpunkt biete ich denn gewisse Produkte an? Netflix beispielsweise wird morgens um 9 nicht wirklich einen Horrorfilm vorschlagen, sondern eben eher einen Kinderfilm und genauso spät abends vielleicht eher andersrum. Gibt sicherlich auch einen Grund für. Und das ist genau eben so ein automatisiertes Vorschlagswesen. Und das basiert genau auf diesen Machine Learning Modellen für Business Intelligence.
Gut, jetzt von vielleicht so auch von meiner Seite, womit wir uns sehr, sehr stark beschäftigen, ist AI dafür einzusetzen, Anomalien und Ausreißer zu identifizieren, vor allem versteckte Trends auch. Ne? Sagen wir mal so, die ganz großen Ausreißer, ja, die sieht man schon auch in unseren Dashboards und Reports, die siehst du sofort, wenn du, sag mal, clever, aussagekräftig visualisierst. Ja.
Ja.
Aber so die mittleren großen sagen wir mal, auf einmal irgendwelche Anomalien zu entdecken, das ist alleine mit BI sehr, sehr schwierig. Vor allem, weil du eigentlich wissen musst, wonach du suchst. Ja? Aber sagen wir mal so, gerade nach diesen Anomalien, du weißt gar nicht, wo die passieren.
Ganz genau.
Ja? Und da ist, das ist, womit wir uns, ein Teil von unserem Team, sich damit sehr stark beschäftigt. Wie bringen wir das jetzt? Das ist schon natürlich Advanced Analytics, über das wir sprechen. Das ist nicht nur Basis Reporting, sondern ja, wie können wir, sagen wir, das ein Bestandteil des Reportings der von Analytics bei unseren Kunden machen. Ja? Mhm. Und es gibt jetzt natürlich auch einen völlig anderen Aspekt, und das bringt uns dann zu Thema, was wir vorher schon so kurz angesprochen haben, nämlich Copilot. Ja? Mhm. Ich habe jetzt so vor allem durch meine Assistentin erfahren, dass es Copilot gibt. Dann habe ich so ein bisschen schlau gemacht, was das sein könnte. Bei mir sind sämtliche, nicht rote Lämpchen, sondern sämtliche Lämpchen angegangen, was das alles machen könnte. Aber ich habe noch keine Ahnung. Klär mich bitte auf. Was ist Copilot? Wo kann ich das alles einsetzen?
Also ich glaube, zunächst müssen wir den Begriff erklären, weil es gibt nämlich zwei. Es gibt einmal einen Copilot, der in Windows bzw. in Office mit integriert ist.
Ja.
Und dann gibt es einen Copilot, der zum Beispiel für Programmierung zur Verfügung steht. Beide sind eigentlich ganz ähnlich, aber sie sind dann doch wieder verschieden.
Okay.
Wenn wir es mal den für Programmieren nehmen, denn das ist eigentlich auch der erste Copilot gewesen. Das ist ein unglaubliches Produktivitätssteigerungstool. Also vor allem für Leute, die nicht jeden Tag programmieren, sondern tatsächlich neue Dinge entwickeln, ist es unglaublich, wie viel Zeit man da sparen kann und wie viel produktiver man wird. Also der Copilot, man schreibt beispielsweise einen Kommentar in dem Programmcode, was man machen möchte, was als nächstes folgen soll, und dann wird Code vorgeschlagen über mehrere Zeilen und sehr oft ist das eigentlich schon tatsächlich auch der finale Code, den man so benötigt. Und vor allem für Standardaufgaben, also für Routineaufgaben, Dateien öffnen, irgendwas in Dateien schreiben, Fehler abfragen, also so Standardtätigkeiten, die, keine Ahnung, 90% vielleicht der Programmiertätigkeit ausmachen, beschleunigt das ungemein. Und der zweite Schritt ist aber tatsächlich Fehler finden. Mhm. Also wenn der Compiler wieder mal 20 Seiten Fehlercode ausspuckt oder React ganz komische Fehlercodes in der Konsole schreibt und man hat keine Ahnung, was das wieder bedeuten soll. Sehr, sehr oft sagt einem dann der Copilot einfach, ja, musst du in der Zeile halt noch ein Komma einfügen, dann geht's auch.
Okay.
Und das sind Dinge, da sitzt man selber dran, würde vielleicht, keine Ahnung, 2 Stunden brauchen, um den Fehler zu finden, weil man gar nicht versteht, um was es in dem Fehler überhaupt geht. Und der Copilot sagt einem einfach, ja, das ist das Problem, so behebst du das.
Okay. So, das war jetzt der Copilot für Programmierer. Du hast aber von anderen auch gesprochen. Was ist das andere? Was kann man damit machen?
Ja, der andere Copilot ist quasi das, was es jetzt gerade neu gibt oder was gerade auch ausgerollt wird für Office, in dem quasi ChatGPT in das Betriebssystem, sagen wir mal, oder in die Oberfläche jeweils von Office oder auch von Windows selber mit eingebaut ist und dann die Suche nach Dateien unterstützt oder Standardaufgaben übernehmen kann. Beispielsweise sende eine E-Mail an den und den. Mach mir einen Termin mit der und der Person an dem und dem Tag. Solche Dinge.
Okay.
Aber das fängt jetzt gerade eigentlich erst an. Das ist eigentlich mehr so die Vision, wo es in Zukunft hingehen wird. Dass man quasi wirklich einen echten Assistenten im Computer hat, den man dann auch mit Sprache steuern kann. Dann redet man wieder mit seinem Computer wie vorher mit dem Assistenten oder der Assistentin.
Okay. Okay. Male mir bitte und male uns ein Bild, was in der Zukunft aus deiner Sicht hier noch passieren wird.
Ja, der Trend ist eigentlich, denke ich, relativ klar, dass es hier mehr Richtung Agenten geht, also eigenständige, jeweils kleine eigenständige KIs, die gewisse Teilaufgaben übernehmen, beispielsweise Terminbuchung, beispielsweise ein Restaurantbesuch buchen, einen Flug buchen und so weiter. Und dass ich dann mit so einem Co-Piloten oder sowas diese einzelnen Agenten dann jeweils ansteuern kann. Und die werden dann mehr und mehr miteinander vernetzt, so dass ich dann beispielsweise einen Assistenten habe, der wieder die anderen Assistenten steuert.
Okay.
Und das Ganze geht jetzt so weit, dass es neue KIs gibt, die tatsächlich den Computerbildschirm verstehen. Also nicht nur Sprache, sondern sie verstehen wirklich, was am Bildschirm gerade ist, wo welche Fenster sind, wo Knöpfe sind, wie so ein Programm dann funktioniert, und die können dann tatsächlich die Programme fernsteuern. Und dann kann ich eben das, was ich sonst dem Mitarbeiter sagen würde, kann ich dann direkt dem Assistenten sagen, mach doch das und das bitte in dem Programm sowieso, und die KI kann das dann einfach selbstständig lösen.
Okay.
Wird aber noch ein bisschen dauern. Ist das wirklich zuverlässig funktioniert?
Ja, wollte ich jetzt sagen. Ja, Zukunftsmusik, aber wahrscheinlich gar nicht so weit in die Zukunft, ne?
Ja, schwer abzuschätzen. Also es geht doch alles sehr, sehr schnell. Insofern, ich würde mal erwarten, so 1,5, 2 Jahre.
Okay.
Wäre so meine Erwartung. Aber ich denke, dann gibt es erste zuverlässige Systeme, ja.
Also wir zwei machen in 1,5 Jahren wieder eine Episode und schauen zurück, was in 1,5 Jahren passiert ist. Ich habe ja vorher gesagt, dass die meisten Unternehmen gar nicht so richtig wissen, was alles möglich ist. Jetzt bezieht das auf mich genauso, aber jetzt auch auf diese Episode. Ich weiß wahrscheinlich eine oder andere Frage, die ich hätte stellen sollen, oder ein oder anderes Thema, das ich in dem Kontext ansprechen soll, gar nicht. Worüber weiß ich nicht? Was habe ich vergessen?
Also ich glaube, der wichtigste Punkt ist tatsächlich für Menschen, die sich noch nicht sehr mit KI auskennen, ChatGPT ist eigentlich nur der Anfang. Also das ist eigentlich nur der erste Schritt, tatsächlich zu verstehen, was passiert. Und das Ganze ist dann aber eigentlich wirklich eben diese Einbettung in größere Prozesse. Das heißt, die Kombination einfach mit klassischer Automatisierung, egal ob jetzt physisch irgendwo oder in der Kombination digital, physisch oder rein digital, die Kombination macht's. Und die Sprachmodelle, die sind deswegen so wichtig, weil sie genau dieses Bindeglied dessen, was bislang nur der Mensch konnte, eben schließen. Also das Textverständnis, das analytische Denken in Texten. Und das kann ich jetzt eben in diese Automatisierung auch mit reinbringen. Und das sieht man in so vielen Beispielen, wo beispielsweise Roboter mit Sprache gesteuert werden, weil ich einfach dann einen physischen Roboter habe und ich kann eben erklären, was ich machen soll, und das funktioniert dann auch schon. Ist natürlich ein aktives Forschungsgebiet, aber das ist so der wichtige Teil von ChatGPT. Und im Unternehmen ist es eben genauso. ChatGPT ist dann quasi genau diese Fähigkeit, das zu automatisieren. Aber jetzt kann man wieder einen Schritt zurückgehen. Alles andere ist dann eigentlich ganz klassisches Prozessdesign. Ich habe meine Prozesse im Unternehmen, wie gewisse Dinge ablaufen sollen, und muss mir überlegen, welchen Prozess kann ich davon wie automatisieren, in welcher Reihenfolge möchte ich die durchführen, und kann dann insgesamt darauf eine Lösung aufbauen. Das heißt, ein Teil ist extrem wichtig für KI und der andere Teil ist aber ganz klassisch Prozessentwicklung.
Okay, das heißt, also ich kann mir jetzt durchaus vorstellen, dass einige von den Zuschauern oder Zuhörern jetzt anfangen zu, oh ja, Das klingt doch alles nicht so ganz weit weg. Ja? Und genau. Vielleicht sollen wir jetzt nicht mehr darüber nur nachdenken, ja, sondern auch handeln. Was würdest du jetzt eine mittelständische Führungskraft empfehlen? Wie sollen die starten?
Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, langsam anzufangen mit kleinen Schritten, um insgesamt im Team ein gewisses Grundverständnis aufzubauen. Denn ich glaube, es bringt nichts, da jetzt erstmal ein großes Leuchtturmprojekt auszurufen und dann weiß einer im Unternehmen, wie irgendwie was geht, aber alle anderen haben nicht so richtig die Ahnung davon. Sondern dann lieber gemeinsam kleine Schritte machen und dann schrittweise darauf aufbauen. Das heißt, ChatGPT ist immer schon mal ein guter Anfang. Da entsprechend eine Lizenz den Mitarbeitern geben, dann auch klare Regeln zu setzen, was darf gemacht werden, was nicht. Okay. Muss man natürlich mit Datenschutz immer abklären. Aber das ist jetzt kein Ausschlusskriterium. Also es empfiehlt sich immer zuerst zu überlegen, was will ich, und dann zu überprüfen, was geht rechtlich und nicht andersrum.
Okay. Und wenn die jetzt gar nicht wissen, was sie wollen oder was sie können?
Dann zum Beispiel mich fragen, oder es gibt viele andere Unternehmensberater in der Richtung, natürlich ganz klar. Wir helfen dann alle da gerne sehr, sehr viel weiter. Und aber ich glaube, das Wichtigste ist, keine Scheu zu haben vor dem Thema, sondern einfach anzufangen. Okay. Und auch nicht unbedingt mit Riesenbudget gleich reinzugehen, sondern wirklich zu sagen, ich gucke mir das mal an, was kann ich da im Unternehmen wirklich machen? Und dann so ein bisschen eine Vision zu entwickeln. Manchmal helfen auch tatsächlich auf LinkedIn Beiträge zum Beispiel von super Use Cases, also da kommen immer wieder ganz grandiose Ideen und die kann man dann auch relativ gut natürlich übertragen auf das eigene Unternehmen.
Ja, du hast jetzt gesagt, dich fragen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass eine oder andere das gerne tun würde. Wie können die dich denn erreichen? Wir werden das natürlich auch in Shownotes von dieser Episode stellen, aber für diejenigen, die Shownotes nicht sehen werden, wie kann man dich am einfachsten erreichen?
Also am einfachsten über LinkedIn, wer schon bei LinkedIn ist, ja. Über Markus J. Weber, das ist mein Zweitname, oder ansonsten einfach Internetadresse weber-ai.com. Okay. Und da findet sich dann auch ein Kontaktformular.
Ja, Markus, das war klasse. Also ich habe vieles gelernt, es hat mir Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Und wie ich das schon gesagt habe, lass uns das in 1,5 Jahren spätestens wieder eine Episode machen. Mal sehen, was sich da dazwischen getan hat. Ja? Dass wir vielleicht zurückblicken und sagen, ja, in der Urzeiten vor 1,5 Jahren haben wir darüber und darüber gesprochen. Und was wir jetzt haben. Ja. Also, lieben Dank. Viel Erfolg bei weiteren Use Cases. Und für Sie, lieber Zuschauer, lieber Zuhörer, wenn es Ihnen Spaß gemacht hat oder wenn Sie diese Episode gut finden, geben Sie uns ein Like, teilen Sie das mit Ihren Bekannten, Freunden, mit jemand, der damit was anfangen könnte. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Bis dann, bleiben Sie datengetrieben und erfolgreich.